Ja, auch so, Britney, wenn du Hilfe brauchst, dann zieh nächstes Mal ein blaues Kleid an. Und dann hatte sie ein blaues Kleid an und dann so, mein Gott, sie ist ja eingesperrt.
Und, ja, und krass, sie sagt ja aber rückblickend, ne, dass das für sie voll krass war, zu sehen, dass es diese Community gibt und dass es Menschen gibt da draußen, ihre Fans, die sich quasi darum, die das sehen, dass da was nicht stimmt. Das finde ich total abgefahren.
Jetzt kommt Werbung.
Kommen wir zu unserem heutigen Werbepartner oder sollte ich lieber sagen Werbepartnerin? Es ist Tamaris. Tamaris ist natürlich bekannt bei uns, nämlich durch den roten Teppich. Ich persönlich habe bereits Tamaris Schuhe Red Carpet getestet und bin vollauf zufrieden.
Und du bist absoluter Tamaris-Influencer, Toja, weil ich habe mir diese Schuhe jetzt auch bestellt.
Das sind meine Schuhe.
Ich weiß nicht, ob es genau die gleichen sind, aber sie sind auf jeden Fall auch so schwarze Lack-Pumps.
Doch, die Lack-Pumps.
Genau, mit so einem breiten Absatz. Genau.
Ja.
Ja, weil ganz ehrlich, die sehen einfach so geil aus, aber sehen auch gleichzeitig so aus, als ob man die auch mal tagsüber tragen kann. Ich habe ja früher ganz oft in meinem Alltag High Heels getragen. Mhm. Ich glaube auch so ein bisschen aus Protest. Ich bin ja 1,78 groß und finde es voll geil, High Heels zu tragen, weil die Leute immer so denken, so, wow, dann bist du ja noch größer, ne? Mhm. Und seitdem ich aber irgendwie so einen vollen Alltag habe und auch immer so switche zwischen irgendwie Spielplatz und Büro und Red Carpet Events, wow.
Jede Woche.
trage ich gar keine High Heels mehr so im Alltag, weil sie einfach für mich sehr unpraktisch sind. Gerade wenn die so einen Pfennigabsatz hinten haben und so ein bisschen instabil sind. Und ich vermisse das aber.
Ey, diese Schuhe kann ich euch sagen, ich bin nicht so die High Heels Maus, liegt daran, dass ich einfach nicht gut drin laufen kann. Aber bei Tamaris gibt es so eine Einlage, also diese Schuhsohle quasi in diesen Pumps, das fühlt sich an, als würde man auf so einem kleinen Kissen laufen. Das bedeutet auch, wenn ihr jetzt sagt, ich kann nicht so gut auf hohen Schuhen laufen, dann bitte kauft diese Pumps. Oder ihr seid noch bequemer wie ich. Ich bin ja jetzt vom Landadel. Ich brauche ja jetzt auch Schuhe wie eine Dame von Welt, also von der Dorfwelt. Und deswegen habe ich mir persönlich Mokassins geholt, schön in Cognac, dass jeder direkt weiß, ach, die Dame, die ist richtig edel und lebt auf dem Land.
Weil ich kann mir dich richtig gut in Cognac-Schuhen vorstellen.
Ich auch.
Es ist wie so eine neue Persönlichkeit, die sich da auftut.
Oh ja. Und wenn ihr sagt, ich möchte auch diese Persönlichkeiten haben, egal ob High Heel oder aber auch ein Mokassin, oder ihr sagt, ich brauche einen ganzen Look, ich gehe doch nicht in den Shop und kaufe mir nur Schuhe, ich brauche den ganzen Look, dann seid ihr bei Tamaris genau richtig.
Tamaris ist inzwischen nämlich auch so eine richtige Lifestyle-Marke geworden. Da gibt es neben Schuhen und Bekleidung auch Accessoires und sogar Parfüms. Und wenn ihr jetzt auf tamaris.com geht, dann spart ihr mit dem Code VIBERS15, VIBERS großgeschrieben und 15 als Zahl, 15% auf eure Bestellung. Und der Code ist gültig, solange ihr diese Werbung hier hört. Alle Infos findet ihr wie immer auch in unseren Shownotes.
Werbung Ende.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge VIBERS mit der bezaubernden Layla Lowfire und der fast genauso bezaubernden Toja Diebel. Wir sitzen hier für euch in unserem Podcast-Studio ganz digital in euren Ohren drin und freuen uns sehr auf die heutige Folge.
Absolut. Also ich bin so ein bisschen zwiegespalten. Zum einen freue ich mich auf die Folge, zum anderen ist es ziemlich heftig, über was wir gleich sprechen werden. Mhm. Deswegen, so wie immer, wenn wir über solche Themen sprechen, die uns berühren, die nicht nur positiv sind, ist man da natürlich so ein bisschen schon auch, dass man mal kurz tief durchatmet vor der Folge. Mhm. Aber ich meine, es ist ja, man kommt eigentlich im Moment nicht dran vorbei an dem neuen Buch von Britney Spears, The Woman in Me. Und hast du es schon gelesen?
Nein, und ich kann ja auch sagen, warum. Ich habe mir das bestellt, bevor es veröffentlicht wurde und habe nicht genau, was wieder husch, Toja. Ich habe nicht genau hingeguckt, was ich da bestelle und habe mir das Buch von der Frau Weidel bestellt. Nein, Spaß. Ich habe, dann habe ich das gelesen und nach der Mitte gemerkt, hey, was stimmt denn da nicht? Nee, Spaß. Ich habe mir aus Versehen die deutsche Version gekauft.
Da kommt der Justin Timberlake.
Ich habe mir aus Versehen die deutsche Version bestellt und ich wollte natürlich das Original lesen
und war dann so verärgert über mich selbst, dass ich die deutsche Version bestellt habe. Also ganz kurz, ich will niemanden dafür verurteilen, wenn er ein deutsches Buch liest, aber es ist halt was anderes als die...
Aber ihr seid halt nicht so cool.
Aber ich will euch schon verurteilen. Nee, es geht darum, dass ich halt im Vornherein schon einen Artikel gelesen habe, wo auch die deutsche Übersetzung so ein bisschen kritisiert wurde. Und dadurch, dass ich ja Englisch lesen kann, wollte ich unbedingt eben die deutsche, die englische Originalversion lesen und habe deswegen jetzt leider das Buch noch nicht gelesen. Ich wollte dich aber, bevor wir überhaupt in das Thema einsteigen, einfach mal fragen, wenn du an Britney Spears denkst, also was sind deine ersten Erinnerungen an Britney Spears? Wann bist du mit Britney Spears das erste Mal in Kontakt gekommen überhaupt? Was sind deine Erinnerungen?
Also ich sag dir, meine allererste Erinnerung an Britney Spears, die sich bei mir eingebrannt hat, war ich, als ich, also ich muss auf jeden Fall unter 7 gewesen sein und über 2. Ich weiß nämlich ganz genau, wo ich war. Ich war in so einem Sandkasten. Ja. Also hinter unserem Haus, wo wir gewohnt haben, war so ein Sandkasten, wo sich alle Nachbarskinder immer getroffen haben. Und wir haben an diesem Sandkasten gespielt und irgendjemand hat mir gesagt, hit me baby one more time, heißt schlag mich nochmal. Ja. Und ich war so, was? Weil ich damals irgendwie schon so, ne, Britney Spears war so dieses süße, blonde Mädchen, das mit so Piepsstimme gesungen hat. Mhm. Und hat mich total schockiert, das zu hören, dass das bedeuten soll. Also natürlich, ne, das war jetzt so die direkte Übersetzung und so weiter, aber das ist meine allererste Erinnerung an Britney Spears. Zusammen mit dem Video natürlich, was dazu kam. Und Britney Spears war für mich damals einfach so Schulmädchenuniform, Piepsstimme und Unschuld und dann halt Hit Me Baby One More Time.
Also ich kann sagen, dass ich saß im Auto, wir waren gerade einkaufen. Ich hatte mir die neue Bravo gekauft und da war Britney auf dem Cover. Ich war da 9 Jahre alt. Ich durfte die Bravo zu dem Zeitpunkt nur in Begleitung mit meiner Mutter haben, die dann in der Mitte die Nacktmenschen quasi rausgerissen hat. Obwohl ich die eigentlich am interessantesten fand, auch mit 9 schon. Naja, auf jeden Fall weiß ich, dass ich da das erste Mal Britney Spears gesehen habe. Und ich war instantly sofort verliebt in die. Also die hat mich sofort berührt als 9-Jährige. Ich wollte sofort so sein wie die. Also nicht verliebt, weil ich auf sie stand, sondern meine ganze Welt bestand auf einmal nur noch aus Britney Spears. Ich wollte diese Haargummis aus dem Video, Baby Hit Me One More Time. Ich habe mir diese Outfits zusammengelegt, also aus meinem Schrank versucht, die Outfits nachzukopieren und wirklich rumzulaufen wie sie. Ich habe mir sofort von meinem Taschengeld dann die Single gekauft und war super in love. Also ich habe wirklich krasse Emotionen irgendwie, wenn ich an Britney denke. Vielleicht auch, weil ich 9 war. Das war eine meiner ersten Singles. Ich glaube, davor oder dann, ich glaube, lustigerweise nämlich die Single danach, die ich gekauft hatte, war von Bloodhound Gang, The Bad Touch.
Wow.
Und danach, die dritte Single, die ich hatte, war, glaube ich, Manu Chao, Bongo Bong. Das müsste auch so 2000 gewesen sein. Auf jeden Fall, Britney war vorher. Und vor Britney war ich nämlich nur noch bei den Spice Girls. Also das kam, Backstreet Boys. Es kam Backstreet Boys, es kam Spice Girls. NSYNC hat mich null interessiert. Die waren mir irgendwie zu Bad Boy-mäßig. Und dann eben Britney. Und ich habe das ganz, ganz krass verfolgt und war Fan bis zu dem Zeitpunkt, kann ich dir ganz genau sagen, als Christina Aguilera mit ins Spiel kam. Da gab es ja damals diese Rivalität. Christina Aguilera kam dann mit Dirty. Also vorher war natürlich Genie Butler und so, aber da kam dann Dirty. Und da war ich natürlich auch ein bisschen älter, pubertär und so, und fand auch dieses Outfit von Christina Aguilera, dass die dann so quasi dieses verruchte, edgy Diva war sie ja gar nicht, aber die war ja so, also auf jeden Fall viel derber, sage ich mal, als Britney vom Image. Dass ich dann auf die Seite geschwappt bin, weil die Kommunikation auch in den Medien, ich meine, Medien bedeutete damals für mich MTV und Bravo und Popcorn und so, die Kommunikation dann sofort dahin schwappte. Am Anfang gab es die ganz krass unschuldige Britney und dann eben dann die verruchte Christina Aguilera. Und dann hat Britney auch angefangen, war auch sexier. Und bei Britney war das dann aber schlampig. Also bei Christina Aguilera war das geil. Ich habe auch da das ganze Dirty-Video nachgetanzt und so und fand das alles total toll, wie freizügig die auch war. Aber bei Britney fand ich es nicht okay. Weil Britney durfte das nicht. Britney war Britney und nicht Christina. Und dann habe ich mich so ein bisschen von ihr abgewandt. Und in der Zeit war natürlich das dann auch, da werden wir jetzt gleich drauf zu sprechen kommen, mit Justin Timberlake und so. Den fand ich zwar auch schon immer kacke, aber natürlich war damals ja Britney auch die Schuldige von allem. Oder Schuld an allem. Und da fand ich sie dann noch blöder quasi.
Also ich kann dir sagen, ich habe das Buch als Hörbuch mir angehört. Die letzten Tage, ich habe es auch tatsächlich durch. Und während ich das so angehört habe, habe ich mich wahnsinnig schlecht gefühlt. Also ich habe auch schon mal die Doku, die es auf Amazon gab, mir angeguckt. Die fand ich auch sehr gut. Also große Empfehlung. Und da hatte ich das auch schon. Aber ich fand Senorita von Justin Timberlake, also das Album, nee, wie heißt das? Ja, Justified, das Album. Das habe ich leider hoch und runter gehört.
Ich auch.
Und mit
das
jeder,
ist mit Cry Me a River, ne?
Ja, genau. Mit jedem Kapitel dieses Buches habe ich mich schlechter gefühlt deswegen, dass ich damals Justin Timberlake gehört habe und dass ich ihn auch immer noch so als so nice guy empfinde. Weißt du?
Ja,
also
auch.
So, der ist ja auch mit Jessica Biel, glaube ich, verheiratet, ne?
Ja.
Und die wirken einfach so wie so ein total liebevolles, nettes Pärchen und
so ein sauberer
Paar. Auch so Daddy und voll, ne? Also niemals würde ich irgendwie denken, dass das so jemand ist, der so hinterfotzig die Mediensituation ausnutzt für seinen eigenen Erfolg. Aber genau das ist so ein bisschen das, was hängen geblieben ist bei mir nach diesem Buch. Also natürlich bespricht sie dort sehr viele Situationen, die wir aus den Medien kennen, aus ihrer Perspektive, was sehr interessant ist, wenn man irgendwie in den 90ern, 2000ern aufgewachsen ist. Auch nochmal, um zu reflektieren, was die Medien so mit Frauen machen in der Öffentlichkeit. Aber sie spricht eben auch über viele Sachen, die so bei Justin Timberlake, also mit Justin Timberlake passiert sind. Und das tut schon weh, das zu hören, ne? Also wie das damals eben, also wie diese Mediensituation dann eben von ihren Ex-Partnern ausgenutzt wurde, damit sie ihren Erfolg eigentlich auf ihrem Erfolg aufbauen können und sie gleichzeitig durch den Schlamm ziehen. Das ist schon echt heftig, wenn du das nochmal so realisierst. Und das tut auch weh, weil du merkst, dass es auch immer noch nicht zu 100% sich geändert hat.
Ja, also ich will jetzt nicht Justin Timberlake alleine da die Schuld an dieser Misere damals geben. Erstens, ich will ihn nicht aus der Schusslinie nehmen, aber A, es war eine andere Zeit. Ich glaube, dass da die Dynamiken schon eine ganz andere waren. Und hinter Justin Timberlake, das ist ja auch eine Brand gewesen von Anfang an, da stand natürlich eine ganze Maschinerie. Ich glaube, der hat diesen ganzen Scheiß nicht alleine sich ausgedacht. Er war dann halt quasi die Exekutive und hat das dann ausgeführt, die Befehle, die quasi von Management und Marketingabteilung und wer sonst noch dirigiert worden sind. Was ich halt so interessant finde ist, erstens, die haben sich ja Mickey Mouse Club kennengelernt. Ich glaube, Britney war da mit 11 oder so oder kam da rein mit 11. Die wollte übrigens schon früher rein. Ich hatte mir da was dazu durchgelesen, dass Britney eigentlich, glaube ich, das erste Vorstellungsgespräch, wenn man das so nennen kann, hatte die schon unter 10, also ich glaube mit 8, 9 und da wurde dann gesagt, ja, du bist zu jung. Und dann fing das, glaube ich, an mit 11 und dort war eben auch Justin und dort haben die sich kennengelernt und ich finde, wenn man sich alleine diese ganze Welt um den Mickey Mouse Club mal anguckt, ey, das ist so krass, also Mickey Mouse Club muss man sich, das gibt's natürlich heutzutage nicht mehr, es war im Prinzip eine Sendung, eine Show für Kinder von und mit Kindern oder halt sehr, sehr jungen Menschen, also Jugendlichen. Und die sind da aber richtig zur Arbeit gegangen. Also das muss ein richtig heftiger Job auch gewesen sein dort. Auch wenn es sicherlich auch viel Spaß gemacht hat, aber letzten Endes ist das, glaube ich, schon krass gewesen da, wie man da auch schon geformt worden ist. Und ich will nicht wissen, was das mit einem Menschen macht, wenn man in so jungen Jahren schon vor der Kamera und so regelmäßig vor der Kamera steht und quasi für Medienzwecke, ich nenne es mal, ausgebeutet wird. Also ich glaube, Ryan Gosling war ja auch da, Christina Aguilera
auch, ja.
Also man findet da einige. Miley Cyrus war dann, glaube ich, später auch noch da, oder?
Jetzt kommt Werbung.
Kommen wir zu unserem Werbepartner HelloFresh. Also wir sind ja wirklich sehr treue HelloFresh-Kunden.
Ja.
Und HelloFresh sind uns auch sehr treu.
Oh ja.
Ich glaube, wir machen schon Werbung für HelloFresh, seitdem es Weibers gibt, was jetzt bald 4 Jahre sind, Tola.
Wahnsinn.
Voll krass. Und genauso lange denke ich von mir, dass ich kochen kann, aber auch erst seitdem. Ich muss ja auch sagen, das war für mich auch so eine Corona-Tätigkeit. Und da kam mir HelloFresh natürlich genau richtig auf den Tisch. Es gibt gerade den Taste of Asia Monat bei HelloFresh.
Im April nur.
Ihr bekommt super viele leckere asiatische Gerichte, die ihr sonst vielleicht nur in einem sehr, sehr guten Restaurant bekommen würdet. Und ich muss ja sagen, nächste Woche gibt es die indische Kichererbsen-Kokossuppe. Und das hat mich einfach so daran erinnert, diese Suppe war ganz lange das einzige Gericht, was ich kochen konnte.
Das ist so
lecker.
Und
ich habe mich gefühlt, als ob ich irgendwie wirklich die Matrix geknackt habe. Und das Geile ist ja bei HelloFresh so, du lernst, wie man es kocht und dann behältst du das Wissen für immer einfach so im Kopf. Also du kannst einfach langfristig damit Menschen beeindrucken.
Das Tolle ist, man kocht in nur 30 Minuten Gerichte mit frischen Zutaten und Gewürzen, die euch verzaubern und in kulinarische Welten einladen, die ihr vielleicht normalerweise nicht kennenlernen würdet. Und ich sag euch, ihr könnt damit kochen. Auch wenn ihr nicht kochen könnt, mit HelloFresh könnt ihr kochen. Ich empfehle euch brandheiß einen knusprigen Basilikum-Tofu auf Bulgur mit Ofengemüse, Rucola und einem cremigen Dressing.
Geil. Okay, wollen wir uns jetzt was kochen, Tuja?
Ja, wo ist die HelloFresh Kochbox hier?
Ja, wir sind leider gerade im Büro, aber meine steht zu Hause. Genau, du hast jede Woche die Auswahl von über 30 Rezepten oder du lässt dich überraschen. Und wir haben auch einen Code für euch mit HF Weibers, alles groß geschrieben. HF Weibers spart ihr in Deutschland bis zu 120 Euro, in Österreich bis zu 130 Euro und in der Schweiz bis zu 140 Franken.
Den kostenlosen Versand für die erste Box gibt's natürlich auch dazu. Und das Tolle ist, der Code ist nicht nur für neue, sondern auch für ehemalige Kunden und Kundinnen gültig. Also ab zu HelloFresh. Alle Infos und die Links zum Einlösen des Codes findet ihr wie immer in den Shownotes.
Werbung Ende.
Naja, vielleicht ist es auch eine Diebel-Bibel-Fakt, die ist ein bisschen jünger. Aber was ich eigentlich sagen wollte, was ich so interessant finde, also NSYNC war ja auch im Prinzip eine ultra krass erfolgreiche Band. Dann hat sich Justin Timberlake ja Solo gemacht. Dann fing diese Solo-Karriere an. Und das Interessante ist, also die waren dann ja da schon zusammen, dass die Karriere von Solo-Justin überhaupt nicht funktioniert hat. Der war in den Billboard-Charts, meine ich, bei der Veröffentlichung so auf Platz 11, was für damalige Zeit für so einen Super-Promi aus einer so einer totalen Super-Boy-Group eher schlecht war. Und dann fing das alles an mit dieser Schlammschlacht mit Britney Spears. Also dass dann versucht wurde, quasi die Aufmerksamkeit oder die Hörzahlen hochzutreiben, mit der Power von Britney. Und das finde ich das perfide.
Und da würde ich gerne nochmal darauf zurückkommen, dass du gesagt hast, es ist nicht nur Justins Schuld. Also klar, es ist nicht nur Justins Schuld. Es ist nicht nur die Schuld der Männer, wenn sie irgendwie patriarchale Strukturen ausnutzen. Aber ich kann mich an so Interviews erinnern, wo Justin Timberlake da saß und wirklich so absolut abwertend über Britney gesprochen hat und dann eben auch immer Sachen angedeutet hat. Und klar kannst du dich dem opfern, ne, dieser Maschinerie, um deine Karriere zu pushen. Aber wenn du wirklich ein Problem damit hättest, Leute in den Dreck zu ziehen dafür, dann würdest du nicht vor der Kamera sitzen und irgendwie sagen, ja klar, Britney Spears, Jungfrau, klar, weißt du? Das waren irgendwie schon so Sachen und ich meine, klar, also abgesehen davon, was er gemacht hat, was ihr absolut geschadet hat und ihm sehr krass geholfen hat für seine Karriere, ist es ja trotzdem so, dass es einfach damals dieses Bild vermittelt hat von wegen, ich meine, ne, wenn sie ja Sex hatten, also da ging es darum, dass Britney Spears damals so ein Image auch aufgebaut hat von einer, die mit dem Sex bis zur Ehe wartet, um halt auch dieses unschuldige Bild irgendwie weiter zu verstärken.
Das Elternhaus.
Und so. Genau. Und er hat das sozusagen in der Öffentlichkeit, hat er sie dann eben bloßgestellt. Und das hat ja bedeutet, dass die beiden Sex hatten. Und es war einfach so, du hast es so früh schon mitbekommen, Justin Timberlake wird dafür gefeiert, dass er sie fertig macht in der Öffentlichkeit und dass er wahrscheinlich Sex mit ihr hatte. Und sie wird absolut geslutshamed dafür. Und das ist halt einfach so heftig. Und wenn kleine Mädchen sich das im Fernsehen schon anschauen oder in Zeitschriften lesen. Also klar, was gibt es uns mit für unsere sexuelle Selbstbestimmung, wenn wir älter sind, wenn wir sowas mitbekommen? Ne? Und das färbt sich ja auch, das färbt ja ab auf alle möglichen Dynamiken in Schulen, in Cliquen, unter Jugendlichen. Und klar, ich kenne das auch noch, ne? Wir haben ja in dieser Selbstbestimmungsfolge davon gesprochen. Dieses Slut-Shame von Frauen, die Sex haben, ist einfach so heftig und es kommt halt nicht von irgendwo her, ne?
Mhm. Ja, total. Ich habe das tatsächlich damals gar nicht so wahrgenommen, diese Dynamik zwischen Justin und Britney, jetzt erst viel später, als ich mich wieder mit ihr beschäftigt hatte. Was für mich aber damals schon sehr präsent war, war dieser, ich habe es vorhin schon angesprochen, dieser Wandel von der unschuldigen christlichen Britney. Und dann kam dieses Rolling Stone Cover, wo sie so lasziv auf dem Bett liegt, mit so einem Teletubby war das. Da war sie 17 übrigens. Das hat Dave LaChapelle geschossen, das Foto. Und es gab ein Interview zu der Zeit, mir fällt leider gerade die Interviewerin nicht ein, so eine Frau Mitte 50 war das vielleicht, ganz große US-amerikanische Interviewerin. Und die sagte dann quasi zu Britney.
Du meinst nicht Oprah, oder?
Nein, nicht Oprah.
Okay.
Um Gottes Willen. Das Oprah hätte mir auch gefallen. Nee. Eine Weiße.
Ja, okay.
Und die fragte dann Britney irgendwie sowas, sag mal, findest du das denn in Ordnung, sich so anzuziehen und sich so darzustellen? Du bist so ein junges, hübsches Mädchen, also immer auch dieses Verniedlichen, ne? Findest du nicht, du bist ein Vorbild eigentlich? Wieso machst du sowas? Ich finde das nicht gut. Sagt die in der öffentlichen Talkshow quasi zu Britney. Und ich fand das damals schon so krass, weil ich natürlich auch so, ja genau, wieso macht die das? Und es war ja damals eh schon der Vibe so, ja genau, das darf die nicht und das ist viel zu schlampig und so. Und Britneys Reaktion war eigentlich damals schon total krass, weil Britney hatte damals darauf reagiert und war halt so, ja, aber das ist doch nichts Schlimmes daran. Also Girls in meinem Alter ziehen sich doch alle so an. Ich bin doch nichts Besonderes, mir gefällt das einfach. Ich finde das einfach cool. So. Und diese Antwort hat aber gar nicht gereicht. Das wurde fast wegignoriert. Es wurde dann gesagt, nein, so zieht man sich aber nicht an in der Öffentlichkeit. Und ich weiß, dass Britney in anderen Interviews dann sogar gesagt hat, hey, andere Kolleginnen, da sagt ihr doch auch nichts. Aber ich darf das nicht. Und das finde ich irgendwie so krass, dass von Anfang an Britney Spears ein Mensch war, der absoluten Bewertung von außen ausgesetzt war. Also jeder durfte urteilen über Britney und bewerten, ob das gut oder schlecht ist, was sie macht. Also eigentlich hatte Britney gar keine eigene, durfte gar keine eigene Meinung haben, sondern nur die anderen.
Ja, es ist krass, weil, also auch wenn man sich so an Interviews mit ihr erinnert und alles, was so von ihr direkt jetzt so in der Öffentlichkeit geteilt wurde damals, war einfach so, also dass sie einfach auch mega nice war und so, aber so ein sehr, also fast schon unsicherer Mensch, der so eigentlich auch immer nur gute Sachen sagen wollte und so jemand, der sich aufs Positive auch konzentriert. Also ich kann mich an kein einziges Interview von ihr erinnern, wo sie mal so schlecht über andere Menschen gesprochen hat oder auch so frustrierte Sachen gesprochen hat oder so, sondern eher so dieses, eigentlich will ich nur alles gut machen und eigentlich will ich nur alles richtig machen und so, also so ist sie mir so hängen geblieben, ne? Wenn
aber
ich mich nur auf die Sachen
konzentriere. Unsicher fand ich sie gar nicht. Im Gegenteil, ich fand sie sehr schlagfertig damals. Also für mich auch sehr überraschend, weil wenn da jemand sitzt in einem Live-Interview und sagt, ja, sag mal, wie siehst du denn aus? So darfst du dich aber nicht anziehen. Und sie hatte echt Antworten parat, die eloquent waren und die sachlich waren, die logisch waren. Sie hat sich nie beleidigt dann geäußert oder sich einschüchtern lassen. Im Gegenteil, die hat da ihren Stiefel so durchgezogen. Und diese Unsicherheit, die kam dann irgendwann.
Aber du hast recht. Also ich glaube, das, was ich mit Unsicherheit meine, ist wahrscheinlich eher so eine Naivität, weißt du, weil sie sehr naiv gewirkt hat immer in so Sachen, die sie
gutgläubig,
so...
Gutgläubig, ja.
Gutgläubig, ja, total. Ja. Und das meine ich, glaube ich, mit unsicher. Das hat, ja, das ist eher so eine Naivität, die sie ausgestrahlt hat. Und wenn man das Buch halt liest oder hört oder was auch immer, dann merkt man irgendwie, dass sie wirklich so gefühlt ihr ganzes Leben nur von Personen, die ihr Leben bestimmt haben, zur nächsten Person übergegangen ist. Und das eigentlich gab es immer eine Person in ihrem Leben, die sie komplett versucht hat auszunutzen. Und ich glaube, diese Frau hatte noch nie einen Moment, wo das halt nicht stattgefunden hat. Ich hoffe, dass sie das inzwischen hat, aber das wissen wir ja auch nicht genau. Aber ich finde so Leute, die immer, also ich kenne das so in meinem Leben irgendwie von Menschen. Es gibt so Menschen, die so von Beziehung zu Beziehung wandern zum Beispiel und gefühlt immer jemanden brauchen, der sich so ein bisschen denen annimmt auch. Das sind nicht immer Leute, die ausschließlich gut sind für diese Person, aber es sind Leute, die so ein bisschen den Ton angeben. Und es gibt Menschen, die brauchen das einfach und die wollen das auch und sind dann auch bereit, so Sachen zu akzeptieren, die ich zum Beispiel nicht bereit bin zu akzeptieren. Und das, als ich das Buch gehört habe, hat sich da so irgendwie so ein Bild gezeichnet, finde ich, von so einer Person, die halt wirklich auch niemals die Chance hatte, auch erwachsen zu werden, weil sie nie die Chance hatte, wirklich so alleine und selbstständig zu sein. Und ich habe wirklich, also ich habe das Buch beendet mit so einer Hoffnung, dass diese Person vielleicht dann doch nochmal, naja, also wenn sie es will, ne, dann ist es ja auch selbstbestimmt. Du kannst ja auch selbstbestimmt dich unterordnen in Beziehungen oder so, ne? Das ist ja nicht unbedingt was Schlimmes. Es ist nur was, was ich halt persönlich nicht so nachvollziehen kann, weil ich einen absolut anderen Drang habe. Aber ja, vielleicht findet sie ja jemanden, der ihr gut tut.
Ja, es ist, ich finde, man fühlt sich auch deswegen schlecht, weil man das Gefühl hat, vielleicht selber, also gerade wenn man mit Britney aufgewachsen ist, selber vielleicht auch ein bisschen schuld zu sein. Also verstehe mich nicht falsch, ich jetzt hier als 34 oder fast 34-Jährige brauche mich jetzt in Hackelburg nicht schämen, was mit Britney passiert ist, tue ich aber irgendwie doch ein bisschen, weil letzten Endes, ich meine, ich war halt super jung auch, ne? Aber das, was da quasi über sie geschrieben wurde und dieses Narrativ, was um Britney Spears erstellt wurde, das habe ich eins zu eins genauso geglaubt und auch weitergetragen. Also yeah. Und man hat dann auch so gelästert und so. Und ich weiß noch, als Britney dann Mutter wurde und dann diese Bilder an die Öffentlichkeit kamen, dass sie das Kind auf dem Schoß am Steuer sitzt, dass das irgendwie fast aus der Hand fällt und so. Da wurde natürlich dann nicht erzählt, dass das Kind auf dem Schoß saß, weil sie vor Paparazzi geflüchtet ist oder dass sie gestolpert ist und das Kind halt dann, das ist ja nicht runtergefallen, aber das sieht auf dem Bild so aus, als würde sie es fallen lassen. Aber ja, sie lässt ja nicht einfach so fallen, sondern sie ist geflüchtet vor Paparazzi mal wieder und diese ganze Paparazzi-Nummer.
Und selbst das wenn sie es halt fallen gelassen hätte, Toya, ne? Also wenn wir überlegen, wenn wir 24/7 beobachtet werden würden als
was
Mütter.
Was da alles passiert, also, ja.
Ich will nicht sagen, dass ich noch nie irgendwas gemacht habe, was mein Kind hätte gefährden können in dem Moment.
Ja,
einfach
ist
weil,
ganz normal.
Also Unfälle passieren, ne? Also fast jedes Kind ist schon mal irgendwo vom Sofa gerollt, vom Wickeltisch oder sonst irgendwas. Stellt euch mal vor, das würde so immer festgehalten werden und einfach der ganzen Welt präsentiert werden. Jeder kleine Fehler, der einem so unterläuft, wenn man irgendwie gerade 5 Nächte nicht geschlafen hat und einfach nur versucht, sein Bestes zu geben, so, ne? Also es ist halt einfach so crazy, wenn man sich das vor Augen führt, was damals mit ihr gemacht wurde und wie man das eben auch, wie du schon gesagt hast, einfach unterstützt hat, indem man das dann eins zu eins kopiert hat. Ich kann mich daran erinnern, als ich ein Kind war, ne? Also ich meine, als Britney Spears groß wurde, war ich ein Kind und da habe ich auch schon gesagt, ja, ist ja voll schlampig oder so, ne?
Ja, ja,
wo
immer.
Ich noch gar nichts über Sexualität wusste. Ich wusste noch nicht mal, was das bedeutet, aber man kopiert es einfach und man reproduziert
es. Hallo, meine Mutter
hat
die sogar die Seiten aus der Bravo gerissen. Wie sollte ich mich denn da überhaupt drüber informieren? Ich konnte mich ja nur über Schlampennachrichten über Britney Spears darüber informieren, was man da zu tun hat und was nicht. Aber das mit diesen, als ich eben Mutter wurde, da weiß ich noch, wie negativ auch mein Blick auf sie war. Ich fand die einfach so fertig. Also so, oh Gott, wie läuft die denn rum und wie behält die sich denn, um Gottes Willen? Ja, nimmt der mal die Kinder weg und so, ne? Das wird schon alles richtig sein. Und das ist irgendwie, das tut mir im Nachhinein so krass leid, was diese Frau eigentlich durchmachen musste. Und dann weißt du, dass, wo sie sich dann die Glatze rasiert hat. Ich weiß noch, dass das bei uns auch, ich meine, da war ich jetzt ja auch schon ein bisschen älter. Ich weiß, dass dieses Bild von Britney bei uns überall immer auch als Meme durch Gruppen ging. Facebook, war das halt dann damals wahrscheinlich. Das war irgendwie, wir haben uns so über sie lustig gemacht. Dieses Bild mit ihr, mit Glatze und dann diesem Regenschirm und so. es gab Tattoos, es gab Drucke mit diesem Bild. Man hat sich so krass darüber lustig gemacht. Ich habe eine Tasse nach wie vor.
Ja, ich wollte gerade sagen, die hattest du in der letzten Folge, hattest du die vor dir stehen. Ne?
Ich habe eine Tasse, wo drauf steht, when Britney Spears survived 2007, you can handle today. Und das war halt immer alles so funny und lustig und so. Und ich habe die Tasse immer noch. Und jedes Mal, wenn ich die Tasse angucke, dann denke ich mir so, ey, das ist einfach so krass, was mit dieser Frau passiert ist. In diesem dunkelsten und vielleicht lowesten Moment ihres Lebens oder Zeit. Es muss ja nicht dieser Moment gewesen sein, aber in dieses Jahr oder diese Jahre. Und alle gucken da drauf und alle drucken das in millionenfacher Ausführung ab. Und lassen sich nicht in Ruhe, sondern machen sich über dich lustig und verurteilen dich auch noch dafür, dass es dir so schlecht geht. Ja. Also ganz ehrlich, ich sag dir mal was, wäre ich das gewesen, Leila, ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie man sowas überlebt.
Ja, absolut. Das ist auch das, was mir die letzten Tage immer wieder durch den Kopf gegangen ist, wenn sie so einzelne Situationen beschreibt. Also sie spricht auch über den Tag, wo sie sich die Glatze rasiert hat und dass es eben ein Tag war, wo sie total verzweifelt vor der Tür ihres Ex-Mannes stand, um die Kinder zu sehen, weil sie sie so vermisst hat und so lange nicht gesehen hat und sie immer wieder versucht hat, dann einfach hinzufahren, um sie zu sehen und sie wurden nicht reingelassen und da waren überall Paparazzi, die das fotografiert haben, wie sie da abgewiesen wird an der Tür und nicht zu ihren Kindern kann.
Das
und
ist schrecklich.
Also, boah, ey, kriege ich jetzt sogar Gänsehaut, ne, wenn ich mir vorstelle, dass jemand mir mein Kind wegnehmen würde. Alter, ich würde niemals... Ja. Also das, was sie gemacht hat, war wirklich noch moderat.
Ja, und das eine war ja ganz klein. Das war ja, glaube ich, knapp ein Jahr.
Fünf Monate. Das war ein Baby einfach.
Ah, okay.
Ja, mit 5 Monaten durfte sie teilweise schon die Kinder nicht mehr sehen. Ne? Und das ist einfach so krass. Und natürlich hat sie dann Sachen gemacht. Ne? Und auch so, also sie hat einmal auch das Kind nicht mehr rausgegeben, als sie abgeholt wurden, weil sie so Panik hatte, dass sie sie wieder ganz lange nicht sehen darf. Und das hat leider dann dazu geführt, dass sie sie nicht mehr sehen durfte. Und das ist einfach so schlimm. Also überleg mal, also wenn ihr Eltern seid, ne, oder vor allem auch Mütter und einfach die Kinder irgendwie in euch getragen habt, 10 Monate lang und dann sind sie 5 Monate auf der Welt und dann nimmt euch das jemand weg. Ich hätte alles in Schutt und Asche zerlegt, ne? Und ich glaube, irgendwie, genau diese Formulierung kommt auch irgendwo im Buch vor, dass es jemand zu ihr gesagt hat. Aber genau das war mein Gedanke, als ich das gehört habe. Ich dachte so, das ist echt noch moderat, wie sie sich verhalten hat, im Gegensatz zu dem, was ich machen würde, wenn mir jemand mein Kind wegnehmen würde. Ohne, also mit den gleichen sinnlosen Begründungen, wie ihr das damals passiert ist, ne? Und ich meine, es ist einfach so, da haben Leute auch zusammengearbeitet. Also eigentlich müsste man die wirklich hinter Gitter bringen.
Verklagen,
weil da haben Leute zusammengearbeitet, die einfach einen wahnsinnig großen finanziellen Vorteil davon hatten, ihre Mündigkeit abzusprechen. Und wenn man ihre Geschichte auch so hört, was so nach der Vormundschaft irgendwie passiert ist und so, ne, dass sie einfach noch eine Vegas-Show bekommen hat, wo sie jeden Tag mehrfach dort aufgetreten ist, wo man sich denkt, natürlich, wenn
ich
sie
da
so
Tickets,
arbeiten
ne?
kann. Ich war auch da mit Ines tatsächlich an ihrem Geburtstag.
Siehst also, denn, ich hatte Tickets und dann wurde das abgesagt. Dann ist
wurde
sie nicht
abgesagt?
Mehr, ja.
Ah, okay.
Ist doch dann nicht, dann sie hat es doch dann nicht mehr gemacht.
Echt? Okay. Ich war noch da, als sie es gemacht hat, auf jeden Fall.
Krass.
Ja, und weißt du, jemand, der sich so körperlich belasten kann und so krasse Performances irgendwie einstudieren kann. Also wieso kann so jemand nicht mit seinen Kindern Zeit verbringen oder wieso kann jemand nicht seine eigene Vormundschaft haben? Das ist halt so wirklich das, was immer wieder aufkommt an Fragen in dem Buch. Und alles, was um Geld ging, war immer möglich. Ne? Und bis sie dann blockiert hat und gesagt hat, nee, jetzt macht sie das nicht mehr, hat sie das ja wirklich durchgezogen, damit sie regelmäßig ihre Kinder sehen kann, auch wenn die nicht bei ihr wohnen durften. Und ja, keine Ahnung, es ist so herzzerbrechend, sich das vorzustellen. Also ich wirklich als Mutter, oh mein Gott, ich habe echt geheult an manchen Stellen, weil ich mir dachte, klar ist sie verzweifelt, klar hat sie Angst, ne? Und klar, dann sperrt sie sich mit ihrem Kind im Bad ein. Das ist total kontraproduktiv. Ich verstehe es aber total, dass es so eine
Verzweiflung ist. Es ist einfach die pure Verzweiflung. Und ich glaube, jeder, der schon mal so richtig, richtig verzweifelt war, der kann vielleicht verstehen, dass man in dieser Verzweiflung ja auch nicht mehr rational denkt oder vielleicht die genau richtigen Entscheidungen trifft. Das ist eben Verzweiflung. Und wenn da mal dann alle Kameras draufhalten, ist es eine Katastrophe. Was ich fragen wollte, weil ich das Buch ja nicht gelesen habe, kommt in dem Buch ihre Bipolarität eigentlich zur Sprache?
Teilweise, also nicht direkt an sich. Ich glaube, an einer Stelle spricht sie darüber, wie ihr das diagnostiziert wurde und sie Lithium bekommen hat.
Genau.
Und sie dann nicht mehr fähig war, irgendwas zu machen, weil Lithium ja ein sehr starkes Medikament ist, was einen sehr müde macht auch. Mhm. Und was einem auch so jegliches Zeitgefühl nimmt. Darüber spricht sie auf jeden Fall.
Vielleicht sollten wir kurz sagen, also es ist quasi bekannt, dass Britney Spears an einer bipolaren Störung leidet. Das sind ganz, ganz krasse Stimmungsschwankungen. Man hat ganz dolle Hochs und also so ein Hochgefühl, wo man dann oft, wo die Patienten, Patientinnen super aktiv sind, krassen Tatendrang haben, oft positive Gefühle haben und dann gibt es eben aber auch dann, also Manie nennt man das auch und dann kommen aber auch diese depressiven Episoden, wo es dann oft so ist, dass sehr viel geschlafen wird, dass man depressiv ist, dass man ja, keinen Antrieb hat und diese beiden Welten immer wieder zu durchleben, ist halt super krass anstrengend und nicht nur für sich selber, weil man natürlich dadurch alles um sich herum beeinflusst, sondern auch für das Umfeld natürlich auch sehr anstrengend ist.
Also das Ding ist, wir haben jetzt auch einmal kurz nachgeschaut, weil ich hatte das Gefühl, dass sie das nicht bekannt gegeben hat und ich hatte auch das Gefühl, dass es eher Gerüchte sind, deswegen haben wir einmal kurz nachgeguckt und also sie hat das nie bekannt gegeben. Und es wurde auch nie eine offizielle Diagnose bekannt. Und das ist jetzt voll interessant, weil du hast das wahrscheinlich aus dieser Zeit, eben wo sie auch zwangseingewiesen wurde. Und das war diese Zeit, wo sie sich auch die Glatze geschnitten hat, wo sie ihre Kinder nicht sehen durfte, wo ihre Tante gestorben ist gleichzeitig auch noch und wo sie einfach total am Ende war. Und ich glaube wirklich, dass jeder Mensch, dem die Kinder weggenommen wurden und der so einen Verlust in der Familie erleidet, ähnliche Anzeichen von einer bipolaren Störung aufweisen würde wie Britney Spears damals. Ich glaube nicht, dass Britney Spears komplett psychisch stabil ist. Ich glaube aber, dass es, also erstens sollten wir uns kein Bild davon machen, wir sind keine Profis und wir kennen Britney Spears nicht persönlich. Aber ich glaube, dass sie sich dafür, wie sie aufgewachsen ist und was sie die letzten Jahre erleben musste, noch extrem normal verhält.
Mhm.
Also ich denke nicht, dass diese Vormundschaft, dass die berechtigt war und ich denke auch nicht, dass diese Zwangseinweisungen in die Psychiatrie, dass die berechtigt waren. Ich denke, sie hätte einfach mehr unterstützt, also ein besseres Umfeld gebraucht, dass sie besser unterstützt und natürlich auch professionelle Hilfe, was ihre mentale Gesundheit angeht. Aber wenn du halt auch keine Familie hast, die da ist für dich oder kein Freundeskreis möglich ist, die dich unterstützen und die dir auch das Gefühl geben, dass du richtig bist irgendwie, auch wenn du manchmal deine Struggles hast, dann ist es einfach, dann bist du total lost und das ist ja das normale Verhalten dann, finde ich. Also ich weiß jetzt auch nicht alles, was sie gemacht hat, ne? Aber so von den Dokus, die ich angeschaut habe, von dem, was ich so in den Medien mitbekommen habe, als ich aufgewachsen bin und von dem Buch, was ich jetzt halt gelesen habe, habe ich jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass sie da irgendwie wirklich eine Gefahr für andere darstellt oder sonst irgendwas, ne? Also der Einzige, der ihr Geld wirklich krass verzockt hat, war einfach auch ihr Vater. Das ist einfach Wahnsinn. Sie spricht auch darüber, was der für die Vormundschaft bekommen hat, was der Anwalt ihres Vaters für die Vormundschaft bekommen hat. Und wie er dann einfach bei ihr auch im Haus war und gesagt hat, so ja, jetzt läuft es hier nach meinen Regeln, du kannst jetzt deine Sachen nicht mehr so machen. Und ich finde es voll interessant, es gibt so eine Stelle, da spricht sie darüber, dass sie, seitdem sie gearbeitet hat, ne, dass sie so eine Schale hatte, wo sie die Belege gesammelt hat und wo sie einmal die Woche ihre Ausgaben aufgelistet hat, ne. Und sie spricht darüber, dass sie das halt auch, als es ihr nicht gut ging, weitergemacht hat, bis zu dieser Vormundschaft und ihr Vater dann kam und meinte, er macht das jetzt. Und finde ich voll krass, ne, weil ich bin so jemand, also wenn es mir nicht gut geht, Buchhaltung steht auf jeden Fall ganz weit unten, ne, und ich finde es eigentlich super verantwortungsvoll, wenn man das dann weitermachen kann, verantwortungsvoller als ich mich manchmal verhalte. Und das, also klar will sie auch ein Bild von sich zeichnen und eben dieses öffentliche Bild auch so ein bisschen dem widersprechen. Aber ja, ich finde es schon beeindruckend. Also ich finde es ein gutes Buch, was man lesen kann. Es ist krass, es war der krasseste Buchdeal, den es je gab. Ne? Sie hat, glaube ich, 15 Millionen Dollar dafür bekommen, dieses Buch zu schreiben. Und ich bin mir sicher, dass es für jemanden wie Britney Spears auch eine krasse Überwindung war, weil sie ja eben auch über Sachen gesprochen hat, die bisher noch nicht bekannt waren. Und
jetzt kommt Werbung.
Kommen wir zu unserem heutigen Werbepartner, und zwar Clark. Eine App und alles da drin.
Ja, nicht ganz alles, aber alle Versicherungen auf jeden
Fall.
Oh
ja.
Ich muss ja sagen, ich habe mir ein E-Bike bestellt. Ich werde jetzt E-Bike-Fahrerin.
Du bist ja verrückt.
Ja. Und dabei sind einige Versicherungsthemen für mich aufgekommen. Und zwar zum einen natürlich eine Diebstahlversicherung, was geil ist, weil dann Clark wusste ich, dass das schon abgedeckt ist in anderen Versicherungen, die ich habe. Dann brauchte ich also keine neue. Welches Thema aber noch irgendwie so ein bisschen aufgeploppt ist in meinem Hirn, war, was ist eigentlich mit der Berufsunfähigkeitsversicherung? Weil ich wohne in Berlin, ich fahre Fahrrad in Berlin und ich weiß als Autofahrerin schon, wie oft ich gesehen habe, dass Fahrradfahrer übersehen wurden im Straßenverkehr. Mhm. Was passiert, wenn mir irgendwas passiert mit meiner Firma oder sonst
Ich übernehme irgendwas? Das nicht, Leila. Das muss Clark regeln. Ich übernehme
Gut,
das nicht.
Gut, das wäre jetzt meine erste Option gewesen. Die zweite Option ist natürlich eine Berufsunfähigkeitsversicherung. Und bei Clark ist es wirklich geil. Du hast alles im Blick. Du siehst sofort, wo du versichert bist, wo du dich vielleicht noch ein bisschen besser versichern kannst, wo du vielleicht dich auch noch ein bisschen günstiger versichern kannst. Und Clark funktioniert wirklich da wie so ein Makler.
Das Tolle ist, man hat ja oft Fragen, also ich zumindest, weil Versicherung, das ist für mich eine Welt. Ich will mich da auch nicht, ehrlich gesagt, nicht so viel mit beschäftigen. Ich will, dass andere sich damit beschäftigen. Und genau das macht Clark, und zwar mit Experten und Expertinnen, die sich persönlich um einen kümmern. Egal ob jetzt Telefon, Videocall, Chat oder Mail, man kann die wirklich alles fragen und die helfen einem auch. Der große Vorteil ist, Clark gehört zu keiner Versicherungsgesellschaft. Das bedeutet, Clark berät dich immer unabhängig, also in deinem Interesse. Das ist mir persönlich sehr wichtig. Und wenn man jetzt denkt, ja, das hat ja bestimmt seinen Preis, das muss ja super teuer sein. Nein, die Clark-App und alle Leistungen sind kostenlos.
Und wir haben sogar noch ein Extra für unsere Hörer und Hörerinnen. Wenn ihr jetzt das auch mal ausprobieren wollt und euch die App runterladet, dann könnt ihr den Gutscheincode MILF44, alles groß geschrieben und 44 als Zahl, eingeben und dann zwei bestehende Versicherungen hochladen. Dann gibt es von Clark on top einen 30€ Shopping-Gutschein für Brands wie Zalando, Douglas oder IKEA dazu.
Also, probiert die Clark-App einfach mal aus, runterladen und ab geht's. Teilnahmebedingungen und alle weiteren Infos findet ihr wie immer in den Shownotes.
Werbung Ende.
Ich merke gerade, wenn ich das jetzt sage, dann ich habe auf Instagram gesehen, dass sie traurig ist, dass über diese Themen so viel gesprochen werden.
Ja, habe ich gesehen, ja. Habe ich gesehen. Ich finde allgemein, also erstens, also wir haben gerade diese Vormundschaft angeschnitten. Ich glaube, es wurde schon sehr viel über diese Vormundschaft gesprochen. Ich würde da jetzt gerne weniger eintauchen, aber vielleicht sollte man kurz erwähnen, was das bedeutete. Also Britney Spears wurden quasi wirklich sämtliche alltägliche Entscheidungen abgenommen mit dieser Vormundschaft. Egal, ob das der Aufenthaltsort ist, eben das Sorgerecht über die Kinder, du hast es gerade genannt, die Finanzen, was sie für Jobs macht, in was für einer Quantität auch, diese Shows
mit
in Las Vegas.
Mit wem sie Kontakt hat auch.
Mit wem sie Kontakt hat, das bedeutet auch ihre Beziehungen, Verhütung, es gibt ja auch diese Erzählung von ihr, die hatte sie damals vor Gericht auch vorgelesen. In so einem Plädoyer kann man sich mal anhören übrigens auch. Bei YouTube gibt's das. Da erzählt sie aus ihrer Sicht, wie für sie diese Zeit der Vormundschaft war. Und dort erzählt sie eben auch, dass ihr verboten wurde, ihr wurde was eingesetzt zur Verhütung, wahrscheinlich eine Spirale oder sowas.
Hormonspirale, ja.
Genau. Und dass sie die nicht mehr wollte und dass ihr verwehrt wurde. Also das muss man sich mal vorstellen, dass man als erwachsener Mensch sagt, ich möchte nicht mehr verhüten, ich möchte gerne Nachwuchs. Und dann kommt jemand, der zu dir sagt, nee, das darfst du nicht. Also ja. Das ist aus emotionaler Ebene, finde ich, alleine schon so krass, dass dir quasi sämtliche Entscheidungsfreiheit über dein eigenes Leben, über deinen Körper genommen wird. Also nur mal so dazu.
Sie hatte auch kein Handy. Sie hat immer wieder versucht, Handys einzuschleusen, damit sie Kontakt halten kann. Eigenständig Kontakt halten kann mit Menschen. Das wurde immer wieder gefunden und ihr weggenommen. Genau, wenn sie auf Dates gegangen ist, da wurden Menschen überprüft, ihre Krankheitsgeschichte und ihre Sexualitätsgeschichte wurde den Leuten vorher irgendwie mitgeteilt und so. Also was dieser Vater auch für eine Macht auf diese Frau ausgeübt hat, in einem erwachsenen Alter, das ist wirklich, also es ist kriminell einfach. Und ich kann mir nicht vorstellen, wie das einfach so lange, ne? Also klar, die hatten so viel Geld, dass sie wahrscheinlich lange einfach dafür sorgen konnten, auch dass niemand das mitbekommen hat. Ne? Mhm. Und sie erzählt auch im Buch, dass die einzigen Leute, mit denen sie so normal sprechen konnte, eigentlich die Leute von diesen Selbsthilfegruppen war, zu denen sie dann regelmäßig gegangen ist, weil sie dann bei den anonymen Alkoholikern auch war und so. Und dass ihr das eigentlich so, also so wie sie das beschreibt, klang das für mich, als ob sie mit diesen Menschen eigentlich so ein bisschen auch erwachsen geworden ist, weil sie ja gar nicht die Möglichkeit hatte, ein normales soziales Leben zu führen. Und das brauchst du ja auch, um erwachsen zu werden.
Also für mich war Britney tatsächlich voll weg vom Fenster, auch in der Zeit der Vormundschaft. Ich habe es ja gerade erzählt mit diesem, als ich in Las Vegas war, dass wir auf die Show wollten und dann wurde das aber abgesagt. Ich weiß noch, dass ich da super traurig war, weil ich mich so krass drauf gefreut hatte. Das war aber auch das erste Mal, dass ich mich wieder auf Britney gefreut hatte, weil ich davor wirklich mich Britney wenig interessiert hat. Ich fand diese Toxic-Geschichte, fand ich da noch cool und I'm a Slave for You und so, das habe ich noch gefeiert, aber nicht mehr so dedicated, würde ich sagen. Und dann fing mein Interesse erst wieder an, als mir bewusst wurde, dass da was nicht stimmt. Und dieses Gefühl, das hatten ja ganz viele, das fing auf Instagram dann, glaube ich, an, diese Bewegung mit Free Britney. Dass auf einmal kamen so Spekulationen auf, da stimmt was nicht, sie ist nicht, die verhält sich komisch, es sind auf einmal, nutzt sie Instagram, aber die wirkt wie ein Roboter, das wirkt so, als würde die was machen, was ihr vorgesagt wird. Dann hat man ja versucht, auch so Zeichen zu lesen, ob sie einem so geheime Botschaften mitteilen will. Ich weiß noch, da hat man alles Mögliche dann reininterpretiert. Ich war da auch voll drin in diesen Verschwörungen, dann was man in den Augen sieht, ob man da Help lesen kann in der Linse und so, also
ja, auch so, Britney, wenn du Hilfe brauchst, dann zieh nächstes Mal ein blaues Kleid an und dann hatte sie ein blaues Kleid an und dann so, mein Gott, sie ist eingesperrt.
Und sie sagt ja aber auch rückblickend, ne, dass das für sie voll krass war, zu sehen, dass es diese Community gibt und dass es Menschen gibt da draußen, ihre Fans, die sich quasi darum, die das sehen, dass da was nicht stimmt. Das finde ich total abgefahren.
Ja, ich weiß gar nicht mehr, im Buch erzählt sie auch, wer ihr das erste Mal erzählt hat, aber es war, glaube ich, irgendjemand, mit dem sie entweder zusammengearbeitet hat oder, nee, Quatsch, nee, ich glaube, es war irgendwo in der Klinik oder bei einem Arzt oder so. Naja, egal, ich krieg's nicht mehr zusammen, aber es muss auch so komisch sein, ne, wenn du so abgeschieden bist von der Außenwelt auch. Und das gar nicht mitbekommst, dass da sowas entsteht. Und das war ja 2019, was ja echt auch spät ist, wenn man überlegt, wie lange diese Vormundschaft ging. Ich überlege gerade, ab wann die war. Ab 2007, ne? Also überleg mal, es waren 12 Jahre. So krass einfach. Und dann kriegst du mit, dass da Leute sind, die das langsam checken. Und nach 12 Jahren hast du wahrscheinlich schon jegliche Hoffnung verloren, da nochmal rauszukommen. Überleg mal. Mhm. Das ist ja wirklich einfach so eine gewaltvolle Situation auch.
Ja. Jetzt ist Britney free. Es gibt ja immer noch Spekulationen, ist Britney not free. Ich glaube, der Hashtag ist jetzt not free Britney, weil es wieder darüber Spekulationen gibt. Es sind wieder nur Spekulationen. Ich will darauf, will das nochmal sicherstellen. Aber es ist natürlich so, dass wenn man, ich bin auch eine sehr interessierte Followerin weiterhin von Britney. Mich fasziniert das alles nach wie vor sehr. Ich guck mir das alles an und wenn man das so regelmäßig verfolgt, dann muss man schon ehrlich sagen, also irgendwas stimmt mit ihr schon nicht. Also ich will damit nicht ihr vorwerfen, dass sie sich irgendwie, wie soll ich sagen, was macht mit dir so eine Zeit, ne? Natürlich stimmt mit dir irgendwas nicht und ich finde, man sieht ihr das auch an. Also man merkt ihr das auch an. Und sie hat ja auch ihre Kommentarfunktion abgeschaltet, das war ja, weiß ich nicht, vor einem halben Jahr oder so hat sie das, glaube ich, abgeschalten. Und ich glaube, es ist auch gut so, weil auch die Kommentare halt in den Videos wurden halt dann, weißt du, ab dieser Free Britney, wo alle, oh, toll Britney, auf einmal kippte das dann wieder. So, oh, du siehst komisch aus, was mit deinen Zähnen los, deine Haare, es geht gar nicht, bist du betrunken? Also auf einmal kamen halt wieder solche Kommentare, die halt wieder angefangen haben zu bewerten und zu analysieren, was genau ist denn jetzt falsch mit Britney? So, und ich bin froh, dass sie das gemacht hat und ich muss manchmal auch lachen, dass sie manchmal so richtig, also die hat ja auch eine Art, eine Farbe eines Humors, die ich teilweise extrem witzig finde. Also die checkt das natürlich schon, ne, dass Leute sich über sie lustig machen. Aber nichtsdestotrotz, mir tut sie immer noch leid, muss ich echt sagen, weil ich das irgendwie das Gefühl habe, dass die immer noch nicht da angekommen ist, also in einem, ich sag mal, in einem Safe Space angekommen ist, wo sie eigentlich sein sollte.
Ich finde auch, also dass sie nach wie vor aussieht, als ob sie viel Unterstützung brauchen könnte. Ich weiß nicht, ob man sich überhaupt noch mal davon erholen kann, so viele Jahre so eingesperrt gelebt zu haben. Man hat ja auch, wenn man, also es gibt viele Menschen, die aus dem Gefängnis entlassen werden nach langer Zeit und dann wirklich so einen Haftschaden haben. Das ist wirklich, also
ja.
Dass man da nicht mehr rauskommt, weil man einfach so lange so eine eine fremdbestimmte Routine hatte, keine Auswirkungen auf sein eigenes Leben, und irgendwann muss man sich, glaube ich, damit so abfinden, um überleben zu können. Und wenn man sich dann damit abgefunden hat, ist es sehr schwer, da wieder rauszukommen und wieder selbst sein Leben zu bestimmen. Und ich finde auch, dass es absolut normal wäre, wenn Britney Spears so eine Art Haftschaden hat nach der Vormundschaft. Und
allein wenn sie Lithium gekriegt hat. Also ja. Das ist so ein heftiges Medikament, das
genau, also man kann nur hoffen, dass sie, ja, genau. Ich glaube auch, also sie war ja zwischendurch auch schwanger, hatte dann leider eine Fehlgeburt. Und man hat schon gemerkt, dass sie sich krass versteckt vor der Presse. Also das wirklich für sie sind, glaube ich, Paparazzi auch inzwischen was ganz Schlimmes. Und es ist ja auch traumatisierend, was sie alles erlebt hat. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es einfach auch über so einen normalen Hollywood-Fame hinausgeht und es eben, und diese Paparazzi, wenn sie sie finden, dann mehr auslösen, als einfach nur, dass sie Angst hat, dass sie negativ in der Presse dargestellt wird. Deswegen, ich find's krass, und ich finde es trotzdem eine wahnsinnig starke Person, dass sie es überhaupt bis hierhin geschafft hat. Und wir sollten uns auf jeden Fall, wenn wir Sachen in den Medien lesen, immer wieder vor Augen führen: Geht es hier um eine Frau? Wird hier eine Frau entwertet? Wird sie schlecht dargestellt? Sind es vielleicht Sachen, die normalen Menschen auch passieren? Werden hier aufgebauscht, weil es um Medien geht und sich das gut verkauft, wenn man Frauenhass verkauft? Wir hatten auch eine komplette Folge mal dazu gemacht, wo es um Misogynie in den Medien ging.
Mhm.
Und das kann man sich gerne anhören, weil man sollte da immer so ein bisschen offenen Auges. Da durchgehen.
Ja. Wer noch mehr reintauchen möchte in Britney Spears, es gibt unfassbar gute Inhalte dazu. Es gibt einen anderen Podcast, zum Beispiel von der Elena Gruschka, und der heißt Mensch. Da gibt es ein paar Folgen über Britney. Super gute Folgen. Dann, Layla hat es schon erwähnt, auf Amazon gibt es Framing Britney Spears. Das ist die Geschichte hinter dieser ganzen Free Britney, Hashtag Free Britney Bewegung. Dann auf Netflix gibt es auch noch eine Doku Britney vs. Spears. Da geht es vor allem um die Beziehung zwischen Britney und ihrem Vater. Dann das Buch The Woman in Me. Lest es auf welcher Sprache ihr auch immer wollt. Oder hört es euch an.
Wenn ihr es auf Deutsch hört oder liest, dann seid ihr halt ein bisschen uncool. Aber habe ich auch gemacht.
Haben wir auch gemacht.
Toja, wir haben ja gesagt, wir wollen eine neue Kategorie einführen. Ne? Das haben wir vor ungefähr 30 bis 100 Folgen gesagt.
Ja, welche denn von den vielen?
Ja, also eine Kategorie, die wir unseren Hörern und Hörerinnen auf jeden Fall noch schulden, ist die Fragenkategorie. Wir hatten ja eine Folge, wo wir uns komplett nur gegenseitig Fragen gestellt haben, was wir übrigens auch in der nächsten Folge nochmal machen möchten. Mhm. Aber wir wollten das auch so in jeder Folge ein bisschen etablieren, deswegen starte ich das jetzt. Eine große Frage. Toja, die Frage der Woche, die ich an dich habe, ist: Welchen Tag, den wir zusammen erlebt haben, würdest du gerne nochmal erleben?
Das ist ja eine interessante Frage. Also ich glaube, ich würde erstmal unterscheiden zwischen Business und so privat. Und ich glaube, ich würde mich für privat entscheiden. Also den Tag, den wir privat miteinander verbracht haben, nochmal wiederholen. Ich finde alles mit unseren Kindern, ehrlich gesagt, voll cool. Es klingt jetzt super cheesy, aber unsere Kinder verstehen sich ja auch voll gut. Und das ist halt voll süß auch, wenn die miteinander umgehen und so. Und dadurch, dass wir ja jetzt ein bisschen weiter voneinander entfernt wohnen, fände ich es schön, wenn wir zum Beispiel, wir haben ja mal Ostern zusammen verbracht. Das fand ich cool. Also da bin ich jetzt so ein bisschen traurig, zum Beispiel, dass wir so weit voneinander weg sind, weil so gerade so Feiertage, ich wohne ja auch weit weg von meiner Familie, wenn man dann eine Freundin oder einen Freund hat, der auch ein Kind hat, dann ist das schön, wenn man solche Tage miteinander verbringt. Also ich plädiere für Ostern.
Mhm. Okay. Ich würde sagen, der Tag, an dem mein Auto abgeschleppt wurde. den fand ich echt richtig cool. Der war auch ein bisschen teuer, aber der war auch ziemlich cool.
Aufregend war das. Das war hier in Hackelburg. Da waren wir auf einer großen Outdoor-Activity-Event-Location.
Ein Sommerfest war das oder sowas.
Sommerfest,
ne?
Ja.
Das fand ich echt richtig cool. Und ich meine, ich habe das Auto innerhalb von, 30 Minuten wieder gehabt. Das war schon echt ganz nice.
Ja, also hier auf dem Dorf geht sowas. Da rufst du den Olaf an und dann kommt er nochmal mit dem Hänger vorbei.
Ja, da wurde ich ja noch von der Polizei, wurde ich ja dann sogar zu meinem Auto gefahren, damit ich dann gleich weiterfahren kann. Das war richtig, da ist Service, wird da noch groß geschrieben bei der Polizei in Hackelburg. Oh, sorry. Oh, Locken und AirPods, das ist echt eine Hassliebe.
Jetzt höre ich ein bisschen Britney und ich hoffe ihr auch. Free Britney.